ARD.
Ich verrate dir noch was sehr Peinliches. Ich war auch noch nie im alten Elbtunnel. Das habe ich 16 Jahre auch komplett ignoriert, weil noch kein Besuch danach gefragt hat. Entschuldigung, das ist so... Ich kann doch auch nichts dafür. Ich mach das bald.
Wir haben zu Hause sogar ein Foto davon in der Wohnung hängen.
Und du warst an ihm drin?
Nein. Ach. Es ist, das Leben ist einfach zu kurz.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Moin zusammen und herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Heute mit einem der bekanntesten Fernsehmoderatoren aus unserer Stadt, aus Hamburg. Einem Millionenpublikum bekannt, vor allem von einer Sendung natürlich, Stern TV mit vielen Promis.
Herzlich willkommen, Toni Kroos. Herzlich willkommen, Lena Meyer-Landrut.
Herzlich willkommen, Bushido. Und hallo. Danke für die Offenheit.
Schönen guten Abend.
Willkommen zurück, Gabi Köster.
Steffen Halaschka. Moin, Steffen. Hi.
Mann, da öffnet sich jetzt ja automatisch hier so quasi virtuell die Tür für mich. Sehr schön. Das fühlt sich an wie im Studio zu Hause.
Wir sitzen hier im Podcast-Studio nach einem wirklich historischen Wochenende.
Ja. Ja, schön, dass du gleich darauf zu sprechen kommst.
Wo hast du den Aufstieg erlebt?
Im Stadion natürlich, im Stadion am Millerntor. Ich bin Dauerkartenbesitzer seit vielen Jahren und habe natürlich auf diesen Tag gewartet seit über 10 Jahren. Ich habe jede Grottensaison mitgemacht, jede Abstiegsangst durchgestanden und so gesehen war das an diesem Wochenende natürlich ein hoher, hoher Feiertag.
Warst du mittendrin im Platzsturm auch, oder?
Ja, ich habe zusammen mit meiner Begleitung, mit meinem lieben Freund Tom, mit dem ich da seit Jahren immer alles durchleide und auch durchfeiere, wir haben beschlossen, das ist Bucketlist, once in a lifetime, also neben Baumpflanzen, Kinderzeugen und so, muss jetzt noch Platzsturm auf die Liste und das haben wir abgehakt.
Wie war das?
Es war ein Platzsturm in der Kika-Variante, möchte ich sagen, also die Tore wurden quasi bereitwillig geöffnet, dass einem die Ordner nicht noch über die Bande geholfen haben, auch alles, also es war wenig rebellisch, aber sehr, sehr schön. Es war auf einmal so, dass sich dieses Spielfeld quasi in so eine Stadtpark-Atmosphäre verwandelt hat. Leute haben sich hingesetzt auf den Rasen, so dass sie nicht noch die Picknickkörbe ausgepackt haben, war auch alles und das war wirklich sehr, sehr schön, also an diesem Ort das zu erleben in einem Jahr einer besonderen Zweitligasaison, muss man ja für Hamburg sagen. Ich weiß, das soll jetzt nicht wie Häme klingen. Viele mit der Raute im Herzen werden den Schmerz noch nicht überwunden haben. Aber es ist natürlich besonders, dass jetzt ausgerechnet St. Pauli erstklassig wird und der HSV zum Zweitliga-Dino schrumpft.
Und wenn du da im Stadion bist, wahrscheinlich auch stehend ohne Sitzplatz, denke ich mal.
Nein. Ich bin älterer Herr über 50, ich sitze. Da stehe ich und ich genieße auch Konzerte übrigens zunehmend gerne im Sitzen. Das lange Stehen ist nichts mehr für mich.
Und tuscheln die dann? Guck mal, da ist der Herr Laschka.
Nee, es wird nicht so viel getuschelt. Also ich glaube, da wo wir sitzen, kennt man uns inzwischen und da, das ist mehr, also wie ich das generell eigentlich an Hamburg und speziell an St. Pauli und auch an Altona schätze, es ist so ein Miteinander auf Augenhöhe. Also der eine ist halt Bäcker, der andere macht Fernsehen, der nächste ist Sozialarbeiter, der vierte kriegt Bürgergeld und das spielt alles im Stadion keine Rolle.
Wir haben gerade eine Collage gehört von Gästen, die du hattest mit unterschiedlicher Applausintensität und bei Gabi Köster, das war schon ein besonderer Moment, die kam nach dem Schlaganfall zurück.
Ja, das war in vielerlei Hinsicht besonders. Es war auch mein erstes Jahr bei Stern TV damals 2011 und die erste Geschichte, die so ganz große Beachtung fand, weil Gabi Köster ja quasi verschwunden war. Sie war ja über Jahre eigentlich ein Phantom. Es wurde im Internet spekuliert, ist die gestorben, lebt die überhaupt noch, was ist passiert? Niemand wusste ja von diesem Schlaganfall. Sie war einfach quasi wie abgetaucht, wie verschluckt. Und dann wurde generalstabsmäßig über Monate gemeinsam mit dem Stern ihr mediales Comeback vorbereitet. Und auch ich habe das erst relativ kurzfristig erfahren und dann gehört, dass schon Kollegen seit Wochen und Monaten drehen und das alles sensibel vorbereiten, aber es sollte halt nichts nach außen sickern und dann kam sie im September 2011 durch die Tür und feierte bei uns ihr Comeback vor die Kameras, das war sehr bewegend.
Stern TV ist ja nur eine Facette deines Schaffens, deines Wirkens, viele kennen dich ja vielleicht noch aus dem Kanzlerbungalow, letzte Instanz und Sterben für Anfänger, darüber, über ein Projekt, das dir, glaube ich, besonders am Herzen liegt, sprechen wir auch noch. Du bist in Kassel geboren, bist aber schon viele, viele Jahre in Hamburg, nämlich?
Seit 2008.
Naja, 16 Jahre. Das 16 jetzt, ja. Jahre. Und da machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Unbedingt Elbe.
Warum?
Weil, das fühlst du ja. Also die Alster ist wunderschön, aber wenn ich an der Elbe stehe und so flussabwärts blicke und diese Weite und die Containerkräne im Hintergrund, dann geht mir wirklich jedes Mal das Herz auf. Ich kann mich da nicht satt dran sehen.
Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen. Aber nur aus rein ernährungstechnischen Gründen. Franzbrötchen ist eine furchtbare Kaloriensünde. Ich liebe es genauso, aber greife öfter zum Fischbrötchen.
Das Gehirn, die Vernunft siegt. Spiegel oder Zeit?
Gerne beides. Tendenz Zeit.
Mhm. Elbphilharmonie oder Schmidt-Theater?
Am Ende dann Schmidt-Theater. Wobei ich die Elfi auch sehr, sehr, sehr schätze und mag. Mhm.
Volkspark oder Stadtpark?
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Volkspark oder Millerntor.
Nein,
Volkspark
nein,
oder Stadtpark?
Die hat das heißt ja schon beantwortet.
Auch da bin ich nicht so wählerisch. Dann nehme ich den Stadtpark.
Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Elbtunnel. Auch mehr so, begegnen mir öfter. Ist immer sozusagen das Nadelöhr zum Familienbesuch im Süden. Also Urlaubsfahrten beginnen da. Das ist einfach findet mehr statt in meinem Leben.
Wo bist du denn in Hamburg zu Hause? In welchem Stadtteil?
Altona.
Altona. Und wie ist das? Ist ja trubelig, oder?
Ach, ich finde es gar nicht so trubelig. Ich finde immer, Altona ist das kleine Dorf in Hamburg. Und jedenfalls da, wir leben in Altona Altstadt. Das ist wirklich sehr gemütlich. Man kennt sich. Also wenn ich einkaufen gehe, muss ich eigentlich 20 Minuten mehr Zeit einplanen, weil 1, 2, 3 Leute triffst du immer auf der Straße. Mhm. Und dann bleibt man stehen und man achtet auch aufeinander. Es gibt eine gute Nachbarschaft. Ich habe sehr bald gelernt, als ich mal Essen beim Griechen abholte, dass man sich duzt in Altona, wenn man sich begegnet. Also es ist sehr gemütlich.
Mhm. Es ist ein andere Vibes als Altona Ottensen so. Und das ist schon nochmal, Altona Altstadt ist schon nochmal ein anderes Dorf. Ne?
Altona Altstadt ist durch seine Abgeschlossenheit so fernab der großen breiten Straßen oder umgeben von ihnen, ist es schon viel ruhiger und was Besonderes. Mhm. Also es ist auch durchmischter, ist nicht so sehr das Latte Macchiato Milieu von Ottensen, gegen das gar nichts zu sagen ist. Und das natürlich auch nach Altona Altstadt reinschwappt. Aber es gibt eben von allem etwas. Also wir haben auch schon bei uns vom Fenster den Tatortreiniger gehabt, der Spurensuche nach einer Messerstecherei vorzunehmen hat. Das hast du alles. Aber im nächsten Moment fährt halt auch der Porsche Cayenne durch die Straße. So, das ist alles zu Hause in Altona.
Alles sehr enge, sehr, sehr schmale Straßen da. Ne?
Ja, viel Kopfsteinpflaster, schmale Straßen. Mhm. Man muss eigentlich immer schon, wenn man in eine Straße einbiegt, den Blick ganz in die Ferne richten, ob Gegenverkehr da ist. Das wissen die Auswärtigen nicht. Die fahren einfach immer stumpf rein und machen dann dieses Stoßstange an Stoßstange Spiel, wo man sich so lange durch die Windschutzscheibe anstarrt, bis einer genervt rückwärts fährt.
Und hast du schon mal überlegt, ihr habt ja ein Auto, hast du schon mal überlegt irgendwie, ach, das mit dem Auto lasse ich mal sein, weil es wirklich überhaupt keinen Sinn macht?
Nein, habe ich nicht. Ich mache meine Ferndistanzen sozusagen so gut es geht mit der Bahn, aber mit 2 Kindern und all dem Geraffel und so ist das Auto für uns also erstmal nicht wegzudenken.
Du kommst ja gebürtig aus Kassel und ich sag mal, da kennt man so, da kenne ich Dokumente, aber ansonsten fahre ich da eher dran vorbei.
Ja, also
Ach so, ja, genau. Hast du noch eine emotionale Verbindung? Wenn du jetzt beim einen Auftrag bekämst vom Kasseler Fremdenverkehrsverband, was ist so toll, warum müssen wir dahin?
Ja, ich glaube, ich bin da ein schlechtes Testimonial. Ich habe auch mal in Kassel bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem geschätzten Hubertus Meyer-Burkhardt, der da ja auch herstammt und der, glaube ich, viel glühender Lokalpatriot ist als ich. Ich habe bei der Veranstaltung vor Publikum gesagt, na, Kassel ist jetzt nicht so eine wahnsinnig schöne Stadt. Da konntest du aber das Raunen und die Empörung mit Händen greifen im Raum. Also Kassel ist eine tolle Stadt. Also Kassel ist wirklich eine tolle Stadt. Von tollen Wäldern im Mittelgebirge umgeben, bietet es wirklich viel, viel Erholungswert. Aber, und das ist halt das, ich habe da 21 Jahre meines Lebens verbracht und gerade für einen jungen Menschen, es ist halt eine wahnsinnig verbaute Stadt. Sie ist im Oktober 43 in 2 Nächten platt gemacht worden, in einem Ausmaß wie tatsächlich eigentlich Nürnberg oder Dresden. Also die Innenstadt war zu über 90% oder 95% kaputt. Und das ist alles in den 50er Jahren eilfertig mit großen, breiten Autostraßen wieder aufgebaut worden. Und das ist aus heutiger Sicht ist keine Schmeichelei fürs Auge. Und es gibt tolle Ecken in Kassel, gar keine Frage. Es ist eine tolle Kulturstadt, hat ein Staatstheater und hat eine tolle Kulturszene, eine Jazzszene. Ich bin da gerne groß geworden und habe da eigentlich alles mitgenommen, was ich für meinen Berufsweg auch brauchte, weil ich mich da ausprobieren durfte. Ich konnte Musik machen, ich konnte Theater spielen, ich habe meinen Zivildienst in einem Kulturzentrum gemacht und insofern hat mir Kassel viel gegeben und es ist ein bisschen undankbar, dass ich hier rückblickend so mittelbegeistert über die Stadt spreche.
Aber Hamburg hatte ja auch erhebliche Kriegsschäden. Ich meine, die alte Ost-West-Straße, ich meine, das ist ja auch kein architektonisches Highlight, sondern das ist ja auch aus der Nachkriegsnot in der Autostadt sozusagen geboren. Aber Hamburg würde du schon als schön bezeichnen?
Definitiv. Definitiv. Hamburg ist wirklich meine große Liebe und ich bin ganz froh, dass es mich dahin gespült hat. Ich habe meine Frau in Berlin kennengelernt. Ich habe da 12 Jahre gelebt und ums Verrecken wollte ich nicht weg aus Berlin, bis sie dann zu mir sagte, und da habe ich schon hier beim NDR gearbeitet und bin immer sonntags gependelt von Berlin nach Hamburg. Dann hat sie gesagt, das ist doch Quatsch mit der Pendelei, lass uns doch nach Hamburg umziehen. Ich habe da auch noch eine Rechnung offen mit dem NDR, ist ja mein Heimatsender. Ja. Ich würde eigentlich auch viel lieber da arbeiten als hier. Und dann sind wir so ein bisschen aus Vernunftgründen umgezogen. Das hat 2 Jahre gedauert mit großer Heimweh nach Berlin. Aber manchmal muss Liebe ja wachsen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, auch wenn die Kinder natürlich hier, ich meine, ich habe, meine Kinder sind echte Hamburger, hallo? Also ich bin nur zugezogen, das ändert viel im Leben. Und das ist wirklich eine Stadt, die ich nicht mehr verlassen möchte, weil sie so vielseitig ist, so toll, so lebenswert und auch schön.
Du hast ja hier beim NDR unter anderem Markt und Peach gemacht. Warst du eigentlich schon in der Schule in Kassel, auch so der Reeder, also hat sich irgendwas mit Medien schon von vornherein abgezeichnet?
Ja, ich war schon so der klassische Klassensprecher, Schulsprecher. Dann haben wir irgendwann mal eine Schülerzeitung gegründet, die es 3, 4, 5 Ausgaben weit geschafft hat, um die ich mich gekümmert habe. Ich mochte es, auf der Bühne zu stehen. Ich habe in der Schulband gespielt und in der Theater AG mitgemischt, Schulfeste mitorganisiert. Also das war schon, die Bühne und das Mikrofon hat mich schon irgendwie gereizt. Alles andere wäre jetzt albern zu behaupten.
Und dann kommt eines Tages, du bist schon mit beiden Beinen im Medienbusiness, da kommt dann wohl dieser Anruf oder die Mail, was war es, willst du Nachfolger von Günter Jauch bei Stern TV werden? Ich meine, das ist doch mega, ein mega Moment, oder?
Ein Once-in-a-Lifetime-Moment, weil ich diese Sendung immer machen wollte. Also ich habe die auch geguckt und ich fand die immer großartig in ihrer Mischung aus dem Albernen und Ernsthaften und dem Tiefen und dem Flachen, und alles durfte nebeneinander sein. Nur habe ich natürlich gedacht, also der Jauch macht das, der kommt da noch mit dem Rollator rein, das ist einfach gar keine Option, da werde ich mir andere Wege suchen müssen. Und das Verrückte war, dass man mich damals tatsächlich gefragt hat, ob ich mal zu einem Casting, also zu einer Probesendung nach Köln kommen will, bevor ich da irgendwie groß mit einer Riesenflagge vorm Sender stehen musste. Und das war natürlich wirklich toll. Da habe ich gedacht, jetzt stehen die Zeichen aber auch wirklich auf grün. Jetzt muss das auch was werden und es wurde was.
Genau, aber das ist ja schon auch so eine, also man, Günter Jauch, da sind die Erwartungshaltung von außen ja auch, also Günter Jauch und so. War das denn wirklich dann am Ende ein schnelles Jahr oder habt ihr dann noch lange überlegt? Auch miteinander?
Miteinander gar nicht. Also ich bin da rein. Ich habe da damals so eine halbe Stunde quasi Stern TV auf Probe moderiert vor Publikum und bin da rausgegangen und habe gedacht, jo, das hat sich so richtig angefühlt. Also das ist ja verrückt. Manchmal macht man ja Sachen und denkt, das ist völlig richtig. Also die können jetzt Nein sagen, aber ich habe das abgeliefert, was ich hier abzuliefern habe. Ich habe meine Interpretation dieser Sendung abgeliefert. Und schon am Ausgang hatte mein Kollege zu mir gesagt, ich konnte mir bis eben nicht vorstellen, dass das hier irgendwann mal jemand anders als Günter Jauch macht. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Oh, und ja, dann dachte ich, okay, also wenn der doch mal ein paar Kolleginnen und Kollegen ansteckt mit seiner Begeisterung, dann könnte das was werden. Und dann riefen die an. Heute kann ich das erzählen, es war ein Montagabend. Ich war nämlich gerade in der Vorbereitung für Markt im NDR Fernsehen. Und in meiner Garderobe rief mich dann der Produzent und Redaktionsleiter an und sagte, also wir hätten uns entschieden und wir könnten uns das sehr gut vorstellen. Und dann musste ich mit so einem Pokerface runter in Studio 3 und 20.15 Uhr Markt moderieren, als sei nichts, weil das alles natürlich top secret war. Was man verstehen kann, das war damals in der Vorbereitung von Jauchs ARD-Talkshow am Sonntagabend.
Und da musstest du Radieschen, aufgepasst beim Radieschenkauf moderieren, und in deinem Kopf gingen schon Feuerwerke.
Ja, also, wobei... Also nicht, dass da eine Schieflage entsteht. Ich war ja wahnsinnig glücklich, total, da wo ich war.
Ja.
Aber ich wusste, es könnte jetzt ein anderes Kapitel beginnen und eins, das mich nochmal anders elektrisiert. Und das musste ich ein bisschen für mich behalten und bin dann später abends nach Hause und habe dann erstmal mich richtig gefreut im Stillen.
Und bei Stern TV, das ist ja wie Stern früher, Nannen gesagt hat, eine Wundertüte. Da gibt es ja diese Reportagen mit verpixelten Drogendealern und so. Und dann gibt es ganz interessante Interviews, auch mit Skandalpotenzial. Und dann gibt es auch immer wieder Versuche, die du machst, so als Versuchskaninchen. Also ich habe gesehen, dass ein Selbstverteidigungstyp dich da auf die Matte legt und so. Du musst ja auch alles mitmachen, oder hast du auch schon mal Nein gesagt?
Ich habe gelegentlich auch schon mal Nein gesagt, aber mehr so zu Sachen, die sich einfach nicht richtig anfühlen. Würdest du dir ein Sixpack auf den nackten Bauch schminken lassen und solche Dinge? Und da habe ich gedacht, nein, möchte ich nicht. Da ist kein Sixpack, da muss auch keins hingeschminkt werden und vor allem nicht öffentlich. Aber das sind seltene Momente, weil das ist ja das Schöne. Also, dass da so vieles geht und um Himmels Willen, man darf sich da auch dann nicht zu ernst nehmen selber. Das ist das, was ich eigentlich von Anfang an als Credo so mitgenommen habe und auch immer beim Kollegen ja auch bewundert habe. Diese Fähigkeit, sich selber auch in den richtigen Momenten zum Löffel zu machen.
Hast du ihn eigentlich auch mal, habt ihr dann auch bald Kontakt gehabt? Also habt ihr euch mal so getroffen und mal ausgetauscht und so oder geredet? Und
ne, er hat mich damals sehr bald auch angerufen und dann haben wir uns natürlich gesehen, weil dann gab es ja gemeinsame Pressetermine zur Staffelstabübergabe und vor allem war er ja bis vor einigen Jahren der Produzent der Sendung und bevor er seine Produktionsfirma verkauft hat und dadurch natürlich auch sowieso präsent, aber wirklich mehr physisch präsent im Nachbarbüro, auch nicht immer, aber wann immer was in Köln zu tun war, aber er hat sich nicht eingemischt und das habe ich ihm hoch angerechnet, dass er von Anfang an gesagt hat, machen Sie mal, Sie wissen schon, was sie da zu tun haben. Ich muss ihnen da keine klugen Ratschläge geben. Er hat mir einen einzigen Ratschlag gegeben und das war sozusagen, das betraf die Wahl meines Hotels in Köln.
Und hast du den befolgt, den Ratschlag?
Den habe ich befolgt. Es war mehr ein Ausschlag. Also es gibt in Köln ein Hotel, das Savoy, da buchen alle Fernsehproduktionen ihre Gäste ein und wenn man wirklich gar keinen Feierabend will, dann geht man ins Savoy, weil da triffst du immer 10 Kollegen an der Bar so ungefähr, weil da in Köln wird immer irgendwo irgendwas produziert. Und er sagt also, das, ich würde ihr empfehlen, das nicht zu ihrem Hotel zu machen, weil dann haben sie gar keine Ruhe mehr.
Stern TV kommt live aus Köln, du wohnst in Altona Nord, das heißt, das ist ein sehr intensives Pendeln, ja?
Ja, aber ich laufe ja zum Bahnhof Altona, das ist noch in Fußweite und ich freue mich sehr, dass der Umzug nach Diebsteich wirklich so viele Jahre jetzt schon auf sich warten lässt. Ich glaube, jetzt ist 2027 angepeilt. Mal gucken, sage ich da nur. Weil ich freue mich über jedes Jahr, dass dieser kleine gemütliche Sackbahnhof noch sein Dasein in Altona fristet, weil das für mich die optimale Einstiegsstation ist.
Aber funktioniert das denn auch mit der Bahn? Also ich habe jetzt nicht durchgehend positive Erfahrungen, wenn ich auch...
Nein, ich auch nicht.
Was ist ja zeitsensibel
auch. Ja, ne? Ja, nee, das ist ja ein Trugschluss. Also das ist das zeiteffizienteste Verkehrsmittel überhaupt, weil ich steige da ein, ich lege meinen Koffer oben in die Ablage und ab da habe ich 4 Stunden,
wenn 20, sie
wenn sie fährt. Sie fährt ja meistens. Mhm. Sie fährt nicht immer auf die Minute, aber das, okay. Ich habe zumindest 4 Stunden 20 Quality Time und kann meinen Rechner aufklappen, ich kann arbeiten, ich kann lesen, ich kann schlafen, ich kann Zeitung lesen, ich kann sogar telefonieren, ich kann E-Mails erledigen. Das ist mein rollendes Büro und das ist gewonnene Zeit. Und da ist auch durch Fliegen nichts gewonnen, mal abgesehen davon, dass das einfach unnötig ist im Inland, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Du fährst mit dem Taxi zum Flughafen, du musst da irgendwie Gepäck aufgeben, wenn du viel dabei hast, hängst irgendwo am Gate rum, musst durch den Sicherheitscheck. Es ist ja nur vertane, nervige Zeit, die du viel mit Warten verbringst und dann musst du die Knie an die Ohren legen und irgendwie in der Sitzreihe da versuchen, halbwegs orthopädisch korrekt zu sitzen. Keine Alternative, auch Autofahren nicht. Ich finde, Zugfahren ist das Mittel der Wahl.
Das heißt, du hast da auch eine Bahncard 100 wahrscheinlich, ne?
So die ist schwarze das. Mamba. Die schwarze Mamba, mit der ich ständig fahren kann, das macht es ehrlich gesagt natürlich auch sehr viel leichter, wenn da mal was nicht fährt, umzusteigen, alternative Strecken zu nehmen, nicht groß zu fragen, kann ich mit diesem Flex-Ticket oder mit diesem zugebundenen Ticket auch in den und das entfällt natürlich, das ist sehr, sehr komfortabel, mein kleiner Luxus.
Mhm. So thematisch und von Dingen, die du machen kannst, da wird dir auch Stern TV doch auch Türen geöffnet haben. Also es geht doch dann auch mehr und andere Sachen, oder?
Wenn man das eine Weile macht, erstens komme ich selber auf komische Ideen, manchmal kommt der Sender auf komische Ideen und immer wieder ergeben sich Möglichkeiten links und rechts des Weges mal Sachen zu machen. Das mache ich auch gerne und probiere mich überall aus.
Ja, und eine Sendung, die dir besonders am Herzen liegt, ist die hier.
Olivia Jones und Steffen Halaschka wagen ein außergewöhnliches Experiment.
Hast du Angst vor dem Sterben?
Ich habe Angst davor, dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehe.
Sie machen sich auf den Weg zur letzten Reise.
Sie beide interessieren sich also für das Sterben?
Und treffen dabei Menschen, die den Tod vor Augen haben.
Der erste Gedanke war, scheiße, ich werde sterben.
Ja, Sterben für Anfänger bei RTL. Und die junge Dame, die da zu hören ist, die ist mittlerweile gestorben.
Die ist mittlerweile gestorben. Vanessa, ist das eine junge Mutter, die mit 34 verstorben ist? 35? Ich will mich nicht festlegen. Mhm. Dreifache Mama, die wir gefunden haben, als wir diesen kühnen Plan entwickelten, Wir wollen eine Doku-Serie machen, in der Olivia Jones und ich das Sterben lernen und in der wir allen die Möglichkeit geben, sich mit uns gemeinsam mit dem Sterben zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Und wir hatten diesen Wunsch, Menschen auch dabei zu begleiten, die unweigerlich sich mit dem Sterben, mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen müssen. Und dabei haben wir Vanessa gefunden, die sehr schnell gesagt hat, ja, da bin ich zu bereit, das möchte ich auch, weil sie auch schon auf ihrem Instagram-Kanal bewiesen hat, dass sie genau nicht den Mund halten möchte, sich nicht verstecken möchte mit ihrer tödlichen Krebsdiagnose, sondern dieses Stigma, dass man da nicht drüber reden darf, dass man von allen irgendwie gemieden und nur mit traurigen Hundeaugen angeguckt wird, das wollte sie ablegen. Und das haben wir dann gemeinsam in dieser Serie mit ihr auch so praktizieren und vorleben können.
Genau, ihr wart dann auch bei einem Bestatter, ihr wart auch beim Friedhof, ihr habt überlegt, wie eine gute Trauerfeier aussehen kann. Was war so die eindrücklichste Begegnung für dich?
Das waren Dreharbeiten voller eindrücklicher Begegnungen. Und da was rauszuheben, ist fast unfair allen anderen Menschen, die uns sich so geöffnet haben. Aber natürlich kann ich sagen, dass das für mich intensivste und, wie soll ich sagen, bewusstseinserweiternste, bereicherndste Erlebnis, das war, eine Frau beim selbstbestimmten Sterben in der Schweiz zu begleiten. Mhm. Wir wollten auch das zum Thema unserer Serie machen. Wie geht es Menschen, die für sich ganz autonom entscheiden, bis hierhin und nicht weiter? Jeder weitere Tag, jede weitere Woche ist für mich nicht sinnvoll. Das ist kein sinnvolles, lebenswertes Leben für mich. Und Steffi Kessel war diese Person, die wir dann gefunden haben. Und verabredet war, dass wir sie in die Schweiz begleiten, am Vorabend ihres Todes mit ihr ein langes Interview machen können und dann in der sogenannten Sterbewohnung auch präsent sind, um hinterher die Ankunft des Bestatters, der Polizei, die Todesumstände feststellen muss und so weiter, das noch zu begleiten. Aber sie hatte gesagt, sterben würde sie dann dort alleine mit ihrem Mann. Und dann hat sie uns an diesem Morgen in der Sterbewohnung auf einmal als gesamtes Team in dieses Sterbezimmer gerufen. Dann hieß es, ihr sollt mal reinkommen, ihr seid so nett und das war gestern so ein schöner Dreh mit euch. Und dann sind wir mit der Kamera in dieses Sterbezimmer und haben die ganzen letzten Gespräche dokumentieren und miterleben können. All das, was nochmal ausgetauscht wird zwischen der Palliativärztin, die dort die Sterbebegleitung macht und Steffi Kessel und ihrem Mann. Und ich habe dreimal gefragt, so jetzt ist glaube ich der Zeitpunkt, wo wir rausgehen sollten, oder? Und beide Kessels haben uns immer bedeutet, nö, bleib doch hier. Und auf einmal haben wir ohne Vorwarnung das Sterben erlebt und das Sterben von Steffi Kessel miterleben dürfen und ein Stückchen auch wieder sterben lernen dürfen. Was heißt es zu sterben? Was heißt es auch Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen?
Was hat das für dich als ja eigentlich Reporter, als Journalist, also du bist dann ja auch plötzlich emotional da mittendrin. Ja. Was hat das für dich jetzt geändert?
Also wir haben im Vorhinein eine Verabredung getroffen. Wir haben gesagt, ich bin kein Journalist und kein Reporter in dieser Serie, sondern Olivia und ich gehen los und wir sind eigentlich die Protagonisten dieser Serie. Wir erleben das. Wir haben uns auch nie, ich habe mich nie inhaltlich wie bei einer Sendung auf ein Thema vorbereitet. Ich bin zu einer Obduktion gegangen, aber ich wusste nicht, was mich bei der Obduktion erwartet. Ich habe mir keine Artikel durchgelesen, keine Dokumentationen angeschaut. Und das war die Verabredung, um alles unmittelbar und unverfälscht und sehr subjektiv zu erleben. Insofern war das sage ich auch in dieser Sterbehilfesequenz, das war kein Journalismus im eigentlichen Sinne, sondern das war dokumentarisches Beobachten, wenn man so will, und miterleben. Und deswegen war auch klar, dass das emotional werden darf. Ich hatte da keine Rolle oder keine Distanz zu halten, sondern es war, wie es war. Also mir kamen die Tränen in dem Moment. Ich war überwältigt von dem, was ich da miterleben durfte, auch weil es menschlich so viel Größe hatte von beiden. Dieses Paar hat sich so großartig, so reif, so auf Augenhöhe, so wach und so verantwortungsvoll voneinander verabschiedet. Und Steffi Kessel auch von ihrem Leben. Das hat mich schon sehr berührt auf ganz vielen Ebenen. Und ich bin froh, da ist so ein Mythos auch entkleidet worden, was eigentlich Sterbehilfe ist. Ich wusste nicht, was da passiert. Wie tritt der Tod ein? Hat das mit Schmerzen zu tun? Krampft da jemand? Bewegt er sich? Dann kann man in der Serie auf RTL Plus auch immer noch sich anschauen. Es war ein ganz sanftes Dahinscheiden, ein Einschlafen, aber das soll sich bitte auch nur derjenige und diejenige anschauen, der oder die das möchte. Und das ist das Schöne am Streaming-Fernsehen. Also es ist eine selbstverfügte Entscheidung, sich das dem auszusetzen, sich das anzuschauen.
Und weil es ein Tabuthema ist, ist es ja auch ein Wagnis gewesen, so eine Sendung zu machen. Habt ihr vorher, was habt ihr erwartet an Reaktionen und was kam dann?
Also wir konnten das nicht wirklich abschätzen, aber ich habe damit gerechnet, dass speziell, nachdem wir dann wussten, wir haben auf einmal ein Sterben gefilmt. Wir haben das Sterben von Steffi Kessel gefilmt und haben dann auch ganz schnell mit dem Sender, mit dem Produzenten beratscht. Was machen wir mit diesem Material? Dürfen wir das verwenden? Können wir das zeigen? Gibt es da rechtliche Begrenzungen? So, das haben wir alles sehr, sehr intensiv geprüft und verabredet, um auch zu einer moralischen Entscheidung zu kommen, ob wir das so zeigen wollen. Und dann habe ich schon damit gerechnet, dass das auch einen Shitstorm auslösen kann. Und die große Boulevardschlagzeile, Stern-TV-Moderator filmt den Suizid einer Frau, die wären nicht falsch gewesen, denn diese Form der Sterbehilfe ist ein assistierter Suizid. Mhm. Derjenige, der sterben möchte, muss in dem Fall die Injektion mit der todbringenden Flüssigkeit, die muss er selber öffnen. Das ist rechtlich gar nicht anders möglich und auch die Ärztin, die das gemacht hat, sagt, sie möchte das auch gar nicht, weil das nochmal ein letzter Beweis ist, dass derjenige das wirklich möchte, selbsttätig tut und sie möchte niemandem, ich sage das in großen, dicken Anführungszeichen, die bequeme Spritze verabreichen. Sie ist keine Tötungsärztin. Und dieser Shitstorm blieb aber aus. Das war das Verrückte. Also die Boulevardschlagzeile blieb aus, vielleicht auch, weil wir so ein bisschen unterm Radar geflogen sind, weil man bei RTL Plus auch nun wahrlich keine ernsthafte Dokumentation über das Sterben vermutet. Erst recht, wenn Olivia Jones oben drüber steht, dann denkt man auch, das wird wieder irgendwie sowas mit knapper Kleidung und flachen Witzen sein, aber nichts dergleichen. Und dann gab es wirklich nur sehr, sehr sparsame Empörung, die auch ihre Berechtigung hat. Aber sehr, sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, also Dank und Zuneigung. Wir sind überrollt worden von Echo und von Menschen, die gesagt haben, wie toll, wie gern sie diese Serie, auch speziell diese Folge gesehen haben, weil sie so viel gelernt haben und so viel erfahren haben über Dinge, an die sie sich bisher nicht rangetraut haben.
Wie kam es denn zu der Sendung? Also kanntest du Olivia, kanntet ihr euch schon vorher? Oder kam ein Redakteur und hat gesagt, wir brauchen mal was Nüchternes, den Halaschka und dann was Schrilles und die, dann packen wir die zusammen und sie immer im Fummeln.
Sozusagen. Also ein Krümel davon, es war der Redakteur, war meine Frau, die allerdings wusste, dass wir uns kennen und schätzen. Also wir sind auch schon gemeinsam durchaus essen gegangen in Hamburg. Also ich kenne Olivia und ihren Manager Philipp schon viele, viele Jahre und Olivia war auch als Gast bei Stern TV bestimmt ein Dutzend Mal, auch immer nach Dschungelcamp-Sendungen haben wir das alles analysiert und miteinander besprochen und wirklich viel gemeinsam da erlebt und wir wussten deswegen, dass wir gut miteinander können. Wir mögen und schätzen uns und locken uns beide aus unseren Komfortzonen. Das war das, was meine Frau so als Vision hatte. Die hat gesagt, so, Olivia kann an deiner Seite etwas zeigen, was man bei ihr nicht vermutet, nämlich ein großes Interesse, sich auch mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Olivia ist ein sehr politischer Charakter auch. Und ich habe die Möglichkeit, eine Ader, die ich so in meinem beruflichen Alltag wenig zeigen kann, meinen Humor und manchmal auch meine Ironie und meinen Sarkasmus auszuleben und auch mal in Situationen zu gehen, die einfach schräg sind. Und das genieße ich und da hakt mich Olivia unter.
Du machst ja in der Tat so einen sehr strukturierten, eher, sagen wir mal, ungefährlichen Eindruck. Wie sieht es aus, wenn Steffen Halaschka, wenn du über die Stränge schlägst?
Ich schlag selten über die Stränge. Ja, also ja, nee, ich weiß gar nicht, also ich habe jenseits der Stränge oder darüber wenig entdeckt, was mir irgendwie verheißungsvoll erschien. Und im Gegenteil, wenn man dann andere erlebt, die über die Stränge schlagen. Ich kann gut feiern und tanzen und das ist immer so, das habe ich inzwischen festgestellt, es bleibt Leuten lange in Erinnerung, die mich mal beim Tanzen beobachtet haben. Also ich nehme an, das muss ein imposanter Anblick sein. Das genieße ich und
also wie man einem Unfall zuschaut, irgendwie, bei dem man nicht wegkommen kann oder weil du besonders elegante Moves hast?
Ich gehe von Letzterem aus, ich kann das Erste aber nicht ausschließen.
An was erinnern sich so deine Mitbewohner von damals, wenn sie an dich denken? Was meinst du?
Wir haben ganz oft gemeinsam in unserer WG in Frankfurt, wo ich studiert habe, haben wir Udo Lindenberg-Songs rezitiert und gesungen. Das war unser gemeinsames Guilty Pleasure. Wobei, das ist ja gar nicht so sehr ein Guilty Pleasure. Das ist ja deutsches Kulturgut. Aber ich hatte auch die Alben der 70er Jahre. Das war so meine erste große musikalische Leidenschaft. Die habe ich teilweise jetzt noch im Stehsatz.
Genau. Und da machen wir jetzt ein kleines Udo Lindenberg alte Songs Quiz. Oh. Also wir hören mal, also wie geht der Song weiter? Der erste.
Rudi, ratlos heißt der Geiger, der streicht uns grad.
Den Evergreen
Und jetzt hören wir mal, ob es stimmt.
Rudi ratlos heißt der Geiger. Der streicht uns gerade ein Evergreen.
Super, wunderbar.
Puh, bin ich erleichtert.
Ja, es geht weiter. Ja, Schweißbären auf der Stirn.
Bei Onkel Pill spielt eine Rentnerband. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt
Lola oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl.
Okay,
bei Onkel Pill spielt eine Rentnerband. Seit 20 Jahren Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go.
Ja, okay, da also Lola, Rosa, okay, Abzüge in der B-Note, ja, ja. Aber das gilt noch.
Oh, und das war noch vorhanden, der Rest.
Und einen dritten.
Als ich ein kleiner Junge war, da fragte ich meine Mama, wie wird man ein Musikgenie, sie sagte.
Oh, wie wird man ein Musikgenie, sie sagte, besser nie, irgend besser nie am Ende, ich muss, glaube ich, passen.
Ja,
als ich ein kleiner Junge war, da fragte ich meine Mama, wie wird man ein Musikgenie, sie sagte, ohne Übung nie am
Ohne Übung nie. Genau. Nie. Na gut.
Bist du Vorbereitung, Practice, bist du einer, der sich akribisch vorbereitet oder lässt du es fließen und lässt dich inspirieren? Wie ist das?
Ich bin schon eher auf der akribischen Seite, versuche aber immer mehr dahin zu kommen, auch Luft zu lassen. Das ist auch so eine, zum Beispiel auch so eine Erfahrung aus Sterben für Anfänger. Also zu einem Dreh zu gehen und eben nicht vorbereitet zu sein. Und dann entstehen manchmal sehr wahrhaftige, sehr echte Momente. Das kannst du in einer Studiosendung, wo steht jetzt irgendwie 9 Minuten Matz und dann 6 Minuten Gespräch und dann 30 Sekunden Überleitung in die Werbung. Und das muss alles live halbwegs sitzen. Da kannst du dir so viel freies Atmen leider nicht immer erlauben. Ich mache es auch da gelegentlich, bringe die Kollegen zur Verzweiflung, weil ich dann 1-2 Minuten Gespräche überziehe und so, weil ich denke, das braucht es jetzt noch für den Moment. Aber da ist schon eher akribische Vorbereitung gefragt, weil ich ja alles destillieren muss. Ich muss ja ein Thema, das eigentlich in 6, 7 oder 8 Minuten nicht wirklich zu verhandeln ist, so verdichten, dass wir trotzdem etwas hinbekommen im Studio, was bei allen das Gefühl auslöst, da sind wir jetzt 2, 3 Schritte gegangen, da haben wir was erfahren und das war rund.
Hast du Udo eigentlich mal getroffen?
Nein, also nicht direkt. Tatsächlich stand ich mal bei einer Veranstaltung mit Olivia Jones zusammen und dann kam Udo an und suchte Feuer für seine Zigarre und sagte, oh Olivia, kann ich an deiner heißen Haut meine Zigarre entzünden? Und ich dachte, das ist jetzt mein Udo Lindenberg-Moment. Jetzt könnte ich mein Selfie, aber ich war einfach zu schüchtern. Ich habe gedacht, wie doof ist das denn jetzt, wenn ich ihn nach dem Selfie frage? Also es gibt es also bis heute nicht. Udo, wenn du das hörst, wir sollten das in den nächsten 20, 30 Jahren noch hinkriegen.
Ich erinnere mich an einen Moment in der Harald Schmidt Show. Da hat er sich Steffen Halaschka vorgenommen. Ich habe das noch vor mir. Da warst du noch bei Polylux beim
ich
ABB.
Weiß, was kommt, ja.
Eine wortspielreiche Moderation von dir hatte seziert und dann immer bei jedem Wortspiel so klong, das war ein Halaschka. Und ich saß wirklich damals von mir, ist mir noch über Jahre und Jahrzehnte sozusagen nachgegangen. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich das wäre, ich wäre, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie reagiert. Wie hast du reagiert, als du es gesehen hast oder davon gehört hast?
Mich hat das jetzt nicht so zerstört, weil ehrlich gesagt, das war ja auch. Also sozusagen, das war ja die Form des gedrechselten Wortspiels als Moderation. Das war ja intendiert. Also es ist mir ja nicht passiert, sondern das war schon Absicht damals in der Sendung, da möglichst kunstfertig mit so. Das eine ist vielleicht gelungener als das andere und so. Aber wie sagen manche Kollegen von mir immer, also man kann nicht den Kopf aus dem Fenster halten und sich dann beschweren, wenn man einmal Wasser drüber gekippt bekommt. Also das ist halt so, da muss man sich ein dickes Fell zulegen. Wer ins Fernsehen geht, wird auch zum Objekt der Beurteilung und des Spottes.
Und da kannst du das so Teflon-mäßig tatsächlich auch später, also als Gil Offerim zum Beispiel, der ja alle belogen hat, der euch belogen hat, der uns belogen hat, der vor Gericht gelogen hat. Und da hast du ja auch als Plattform, auf der das stattgefunden hat, dieses ganze Thema, ja auch noch Häme abbekommen und Kritik abbekommen. Und liest du das alles nach und bist du da bei Twitter und folgst dem?
Nee, Twitter habe ich nie mitgemacht, einfach auch so aus, das ist so eine Art Psychohygiene und Zeithygiene im Leben. Also man kann sich ja verlieren in sozialen Netzwerken. Ich habe mir da so Facebook und Instagram ausgesucht und den Rest bis heute ignoriert, weil ich es nicht bedienen kann. Du bist ja alleine irgendwann machtlos. Also wenn 1000 Menschen auf dich einstürmen und dich in Diskussionen verwickeln, weil ich kann das nicht leisten und dann gehe ich dem lieber aus dem Weg. Aber ich bin nicht kritikresistent oder mich interessiert natürlich Feedback von Menschen und auch von Pressekollegen. Bei Gil Oferim war das quasi eingepreist. Also für mich ist wichtig, haben wir in dem Fall journalistisch sauber gearbeitet. Und das haben wir mit sozusagen, wenn du willst, der Selbstkritik, dass ich mir auch zu dem Zeitpunkt, als er bei mir im Studio saß, nicht hätte vorstellen können, dass ein junger Jude in Deutschland, der sich mit seiner jüdischen Identität auch auseinandergesetzt hat, dass der wirklich in der Lage wäre, sich so eine infame Geschichte auszudenken, um seinen Frust an der Hotelrezeption abzuarbeiten oder was auch immer ihm für einen Furz quer saß. Das war tatsächlich nicht für mich im Bereich der Vorstellung so. Dennoch habe ich versucht, ihn dazu auch kritisch zu befragen und habe ihm auch mehrfach, wir haben uns ja zweimal gesprochen, damals in den Wochen, habe ich auch versucht, ihm Gelegenheit zu geben, sich davon nochmal zu distanzieren und habe gesagt, kann es sein, dass vielleicht an dieser Hotelrezeption ein Wort das andere gegeben hat und dass dann im Überschwang der Gefühle Sachen gefallen sind, die so nicht unbedingt waren. Und er hat das ja so abgestritten, dass er mich dann natürlich in gewisser Weise da auch in Geiselhaft genommen hat für seine Lüge. Und so ist es zumindest bei einigen Leuten dann wahrgenommen worden. Das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, dass man getroffen ist, wenn man Leipziger ist und sagt, da ist die Stadt besudelt worden, die ist pauschal als rechtsextrem abgestraft worden. Also ich kann das alles menschlich nachvollziehen und deswegen muss ich auch damit leben, wenn es da Empörung gibt. Aber ich hab mir ja Gil Oferims Lüge nicht zu eigen gemacht.
Ihr als Familie in Altona Nord haltet euch ja privat so aus der Öffentlichkeit raus. Hier mal so roter Teppich oder da mal so ein Insta-Selfie aus dem Urlaub. Klappt das denn auch oder gibt es von Boulevardmedien auch mal Begehrlichkeiten?
Die gibt es gar nicht so sehr, aber ich glaube auch, weil ich von Anfang an signalisiert habe, dass das jetzt nicht mein Bestreben ist. Ich möchte nicht im Boulevard stattfinden. Also ich mache ja meinen Beruf nicht, weil ich denke, ich bin so ein wahnsinnig geiler Typ und man muss jetzt unbedingt auch noch meine Wohnung, mein Auto und meine Familie sehen und mein Ferienhaus und gucken, wo ich so meine Freizeit verbringe. Und das ist gar nicht, also dafür trete ich ja nicht an. Ich möchte ja im Gegenteil als Journalist eher anderen den Teppich ausrollen und andere an die Hand nehmen, um ihre Geschichten zu erzählen und ihr Anliegen sozusagen auf eine Bühne zu bringen. Und deswegen muss ich sagen, klappt das eigentlich mit dem Boulevard ganz gut. Manchmal muss man irgendwie eine rote Karte zeigen, wenn man aber auch sehr selten, wenn man denkt, dass da geht es jetzt in der Berichterstattung an einen Punkt, da habt ihr nichts zu suchen. Also die Geburt meines Sohnes ist irgendwann in der Boulevardpresse gelandet durch eine Indiskretion im weiteren Bekanntenkreis, wobei die ja nicht heimlich ist. Ich stehe ja zu meinem Sohn, aber sozusagen ein Facebook-Post meiner Frau ist dann öffentlich geworden. Und dann wird's nervig, weil dann musst du Anwälte bemühen und sagen, Leute, das dürft ihr nicht so. Das ist ein privates Posting, kein öffentliches. Und ach, das kostet dann Nerven und Mühen. Aber du musst es tun, um weiterhin diese rote Linie aufrechtzuerhalten. Denn es gibt diese Selbstöffnungsklausel. Wenn du einmal der Presse dein Privatleben öffnest, dann kann sich jeder weitere Berichterstattende darauf berufen und sagen, ja, Moment mal, der hat ja damals, also der hat ja auch öffentlich geheiratet, also jetzt kann er sich nicht beschweren, dass wir bei seiner Beerdigung auch auftauchen. Mhm. So. Und das, das funktioniert aber. Ich bin auch, glaube ich, nicht so ein Boulevard-kompatibler Typ. Nee. Das hat viel mit über die Stränge schlagen zu tun. Das ist also, es gibt jetzt auch wenig, also es gibt keine Giftschränke mit komischen Fotos von mir.
Aber mit dem Babyfoto oder mit dem, diesem privaten Facebook-Foto, das ist dann ja auch, naja, ich will nicht sagen Verrat, aber das ist ja auch eine Verletzung sozusagen im Bekanntenkreis. Das ist ja, ja, tut ja auch weh dann emotional.
Ja, der Bekannte ist auch, er ist eigentlich schon, wie sagen die Ratingagenturen, zurückgestuft. auf fast gar nicht mehr bekannt.
Genau. Du bist auch als Lesenbotschafter unterwegs für Stiftung Lesen. Wie geht denn das auch bei dir zu Hause mit dem Nachwuchs? Liest du da auch vor? Lest ihr? Wie alt sind die?
Also mein Sohn ist 5 und sozusagen noch im besten Vorlesealter und ich genieße das, weil ich sehr gerne vorlese. Ich habe in der 6. Klasse den Vorlesewettbewerb an unserer Schule gewonnen. Hallo? Nein, das heißt, das stimmt nicht. Ich war Zweitplatzierter.
Ich war auch Zweitplatzierter mit Jeremy James, weiß ich noch.
Dass nee, ich Moment, ich gedacht. Habe gewonnen, aber die Zweitplatzierte hat die Stadtausscheidung dann gewonnen. Die ist dann nämlich auch noch aufgehört. So war's.
Ach so, so war's, okay.
Ja, ja. Aber ich, Jeremy James hast du auch gelesen?
Ja, hab ich gelesen.
Oh, meine Mama hat mir Jeremy James sämtliche Bände vorgelesen und ich überlege, ob ich meinem Sohn das auch antun soll oder ob diese Literatur vielleicht Patina angesetzt hat über die Jahrzehnte. Das weiß ich nicht. Hast du es schon mal nochmal an einem Kind ausprobiert?
Nicht nein. Wieder, nicht wieder ausprobiert. Nee, genau.
Also
was
so,
liest du denn vor?
Was ich privat lese?
Nee, was, den,
also,
was den
ich
Kinder,
vorlese? Ja, ja. Also, mein Sohn liebt, ich weiß gar nicht, wie der komplette Titel ist, mit der Riesenbirne. Aha. Also diese verrückte Geschichte eines Professors, der mit einem Elefanten und einem katzenartigen Wesen in einer schwimmenden Riesenbirne aufbricht, okay. Die geheimnisvolle Insel zu entdecken. Das haben wir bestimmt schon 5-mal gelesen. Ansonsten gehen natürlich auch die Klassiker, Helme Heine, Freunde, die sämtliche Janosch-Bücher. Mhm. Ja, also es wahnsinnig dankbare Zuhörer.
Oh, toll. Und was liest du denn eher? Bist du eher so ein Sachbuchtyp oder?
Ich habe ein bisschen das Lesen verlernt. Das ist das, was ich mir selber sehr, sehr übel nehme. Das ist vielleicht Teil der so beruflicher Verbildung. Ich muss so vieles schnell, das kennst du auch, schnell weglesen, irgendwie Artikel schnell erfassen. Es ist so ein Fast-Food-Lesen, irgendwie hier ein Artikel, da mal ein Buch querlesen. Oh, nächste Woche kommt der, du musst das Buch lesen, dann 500, 600 Seiten Schäuble-Biografie, wie soll ich das in 4 Tagen, also, und dann muss man so viel auf Ergebnis lesen und das Lesen zur Zerstreuung fällt mir wahnsinnig schwer.
Aber denn gerade so, ich sag mal, Schäuble-Biografie, so dicke Wälzer für Gäste, liest du das denn wirklich selbst oder macht das die Redaktion und macht so 3 schöne Karteikarten mit roten Strichen?
Also wenn ich Glück habe, hat es ein Kollege gut durchgearbeitet und dann gibt's was mit Markern oder Post-it-Zetteln und eine Zusammenfassung. Aber es ist auch schon mein Anspruch natürlich, wenn ein Gast kommt, der Gedanken, und in dem Fall war es natürlich Frau Strobel, Schäubles Tochter, die sozusagen anstelle ihres Vaters das Buch präsentiert hat, dann das schon auch so gelesen zu haben, dass ich den Gehalt dessen abbilden kann und ein qualitativ qualifiziertes Gespräch führen kann. So. Mhm. Darum geht es dann schon. Also, weil sonst müsste man den Job auch nicht machen und sich Gäste einladen.
Mhm. Aber so ein bisschen mehr Zeit so zum Lesen zum Beispiel wünschst du dir
dann
schon.
Ja, ich könnte ja im Zug lesen, aber da habe ich dann auch immer schon so eine To-Do-Liste. Und also ich arbeite mich gerade, meine Frau lacht, weil die hat das an einem Tag gelesen. Ich arbeite mich seit Wochen durch den Trafikanten.
Wirklich kein sehr dickes Buch.
Ne? Genau, wirklich kein sehr dickes Buch, aber ich komme dann immer so 10 Minuten, 10 Seiten weit und dann lenkt mich irgendwas ab oder das nächste steht. Ich bin da wirklich ein bisschen mit... Ist ein Talent, das ich noch ausbauen muss.
Ah, genau. Und da geht ja noch einiges. Robert Seethaler, der Trafikant. Wirklich ein sehr schönes Buch.
Ja, ich habe vor allem gesehen, es ist verfilmt worden. Ja. Ne? Ich habe es in der ARD-Mediathek gesehen. Dachte, also jetzt musst du es aber erst fertig lesen, bevor du den Film siehst.
Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast, Steffen. Wenn du König von Hamburg wärst und hättest alle Macht, was würdest du ändern? Was stört dich also in dieser Stadt? Was wäre die erste Maßnahme?
Mich stört in dieser Stadt eigentlich relativ wenig, aber ich würde mir als König von Hamburg würde ich mir natürlich eine üppige Königsloge am Millerntor natürlich erbitten, gerade jetzt in der Erstligasaison. Das stünde einem König, glaube ich, zu. Weißt du, so, wo man irgendwie ein bisschen sein Gefolge einladen kann. Service am Platz und vielleicht auch mal gepflegt über die Stränge schlagen.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Also mehr Hamburg geht nicht. Dieses Gefühl habe ich tatsächlich, wenn ich an der Elbe bin. Mhm. Also ich habe das Glück, dass ich von Altona aus in 10, 15 Minuten zum Fischmarkt runterlaufen kann. Und wenn ich dann da auf den Ponton gehe und so ein bisschen mit den Elbwellen auf und ab wippere, dann denke ich, hier geht wirklich nicht mehr Hamburg. Zur Linken sieht man die Elbphilharmonie in der Sonne glitzern, zur Rechten die Kräne und diese unendliche Weite elbabwärts. Das ist wirklich toll.
Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Viele Jahre war es oben auf den Michel gehen. Das haben wir dann irgendwann mal gemacht, weil es gibt ja so Sachen, die machst du irgendwie nur, wenn du Besuch hast. Das ist vielleicht bescheuert. Man ist ja so selten Tourist in seiner eigenen Stadt. Stadtrundfahrt. Stadtrundfahrt habe ich noch nicht gemacht.
Mit diesem Doppeldecker. Ja, genau.
Überall, London, Paris, lass uns Stadtrundfahrt machen. Aber in Hamburg noch nicht, das sollte ich nachholen.
So ein Hop-on, Hop-off-Ding da, was man wirklich nur als Tourist so macht. Übrigens, Geheimtipp, Michel mit Fahrstuhl und so kann jeder in der Petrikirche, da kann man bis ganz unter die Turmspitze gehen und durch Bullaugen gucken. Oh. Ja, an so einem Feuerwehrmuseum vorbei, da steht sogar ein Feuerwehr-Smart im Kirchturm, kostet 5 Euro, ich glaube 511 Stufen, also schon was für Sauerstoffzelt dann unter der Turmspitze. aber es ist mega.
Ganz und ich verrate dir noch was sehr Peinliches. Ich war auch noch nie im alten Elbtunnel. Das habe ich 16 Jahre auch komplett ignoriert, weil noch kein Besuch danach gefragt hat. Entschuldigung, das ist so... Ich kann doch auch nichts dafür. Ich mach das bald.
Wirklich? Da wurden ja schon zahlreiche MTV-Videos auch gedreht und das ist wirklich auch ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, wir haben zu Hause sogar ein Foto davon in der Wohnung hängen.
Und du warst auch nicht mal drin?
Nein. Oh. Es ist, das Leben ist einfach zu kurz und zu aufwendig. Diese Pendelei, weißt du, das ist wirklich das Verrückte. Mir fehlen jede Woche 2,5, 3 Hamburg-Tage. Mhm. Das spüre ich tatsächlich manchmal.
Aber jetzt haben wir ein paar Spielstriche auf deiner Bucketlist doch irgendwie auch durchaus mal festgelegt. Also Trafikant zu Ende lesen und einmal durch den alten Elbtunnel gehen. Vielen Dank, Stefan Halaschka.
Daniel, vielen Dank.
Diese Ausgabe von Viel Hamburg und alle anderen Begegnungen zum Nachhören mit Mary Rose, mit Ditsche, mit Ingo Zamperoni, mit Jens Wawritschek, mit Bodo Wartke und, hört ihr in der ARD Audiothek oder der NDR Hamburg App. Und am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sag hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.